Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Willkommen bei Battle Merchant. Wir liefern Geschichte. Ich bin Hendrik und mit mir ist wie immer Leonie. Heute zerlegen wir das Schwert in seine Einzelteile und schauen uns an, was da eigentlich alles drin steckt.
Oh ja, Schwertanatomie. Das wird spannend. Ich meine, die meisten denken ja nur an die Klinge, aber da ist so viel mehr, oder?
Genau. Und genau da fangen wir auch an. Mit einem Teil, den fast jeder übersieht, aber der absolut entscheidend ist. Die Angel.
Angel? Du meinst nicht die mit Flügeln?
Nein, die Angel, oder auch Erl genannt, das ist praktisch das Rückgrat des ganzen Schwertes. Stell dir vor, du hältst ein Schwert in der Hand, kämpfst damit und plötzlich bricht es auseinander. Nicht die Klinge, nein, da wo Griff und Klinge verbunden sind.
Oh, das wäre ziemlich fatal im Kampf.
Absolut fatal. Deswegen ist die Angel so wichtig, auch wenn man sie nie sieht. Sie ist wie ein langer Dorn, der am Ende der Klinge sitzt und durch den ganzen Griff bis zum Knauf verläuft. Die Angel muss im Kampf wirklich viel aushalten. Alle Schläge, Paraden, das ganze Gewicht der Bewegungen.
Stimmt, jeder Hieb geht ja durch die Angel durch. Die muss ja enormen Belastungen standhalten.
Genau das. Und deshalb waren die Schmiede da auch sehr kreativ. Am Ende wurde die Angel vernietet, flachgeschlagen oder gebogen. Je nachdem, was die beste Verbindung zum Knauf ergab.
Vernietet. Das heißt, die haben da richtige Nieten verwendet?
Nicht wie bei modernen Nieten, aber das Prinzip ist ähnlich. Die Angel wurde durch den Knauf gesteckt und dann sozusagen, wie erkläre ich das am besten? Mechanisch fixiert. Manchmal platt gehämmert, manchmal umgebogen.
Wie bei einem Nagel, den man auf der anderen Seite umbiegt?
Perfekter Vergleich. Genau so kann man sich das vorstellen. Nur eben unter extremen, handwerklichen Bedingungen und mit glühendem Metall.
Wahnsinn. Und das alles nur für die Verbindung.
Aber kommen wir zur Klinge selbst, zum Klingenblatt. Da wird's auch interessant. Nach dem Schmieden hatte das Blatt schon seine äußere Form. Diese leicht geneigten, geraden Seitenkanten, die in Bögen zur Spitze auslaufen.
Das klingt sehr geometrisch präzise.
War es vermutlich auch. Der Querschnitt hatte oft die Form eines Rhombus, also wie eine seitlich gelegte Raute. Das ist nicht nur optisch schön, sondern auch funktional.
Wieso funktional?
Stabilität. Diese Form gibt der Klinge die richtige Steifigkeit. Und dann gibt's da noch den Grat. Das ist diese Erhöhung, die mittig über das ganze Blatt läuft.
Aha, den sieht man bei alten Schwertern immer.
Richtig. Der Grat ist wie ein Verstärkungsbalken. Ohne den wäre die Klinge viel schwächer und würde sich beim ersten kräftigen Schlag verbiegen.
Das ist ja wie Architektur. Nur in Metall.
Schöner Vergleich. Tatsächlich ist ein Schwert ein kleines Meisterwerk der Ingenieurskunst. Jeder Teil hat seinen Zweck und alles muss perfekt zusammenpassen.
Kein Wunder, dass gute Schmiede so hoch angesehen waren.
Absolut. Und das war erst der Anfang. Angel und Klingenblatt sind nur der Grundaufbau. Darauf kommt dann erst das Heft mit all seinen Komponenten.
So, nachdem wir jetzt Angel und Klingenblatt haben, brauchen wir noch etwas, womit man das Schwert auch halten kann. Das Heft. Oder wie die Historiker sagen würden, das Gehilz.
Gehilz? Das klingt irgendwie mittelalterlich offiziell.
Ist es auch. Gehilz ist der alte Begriff für das komplette Heft. Und das besteht aus drei Hauptteilen. Dem Griff, dem Knauf und der Parierstange.
Okay, Griff ist klar, aber Knauf?
Der Knauf, das ist das Ding ganz am Ende des Griffes. Manchmal wird er auch Pommel genannt, nach dem englischen Begriff. Und der hat eine ziemlich clevere Funktion.
Erzähl.
Also, stell dir vor, du hältst ein Schwert. Ohne Knauf wäre es extrem kopflastig. Die ganze Klinge zieht nach vorn, deine Hand verkrampft sich, du hast keine Kontrolle.
Ah, der Knauf ist ein Gegengewicht.
Genau. Der Knauf reguliert mit seinem Gewicht die Schwerpunktlage des ganzen Schwertes. Er sorgt dafür, dass das Schwert ausbalanciert in der Hand liegt.
Das ist ja wie bei einem Hammer. Der schwere Kopf vorn, der Stiel als Hebel.
Perfekter Vergleich. Nur umgekehrt. Beim Schwert willst du, dass es nicht kopflastig wird. Der Knauf holt den Schwerpunkt näher zu deiner Hand.
Und verhindert wahrscheinlich auch, dass dir das Schwert aus der Hand rutscht?
Absolut richtig. Der Knauf ist wie ein Stopper am Ende. Ohne den würde dir das Schwert bei einem kräftigen Schlag direkt durch die Finger flutschen.
Das wäre peinlich im Kampf.
Und sehr kurz.
Aber zwischen Griff und Klinge sitzt noch ein wichtiger Teil, die Parierstange.
Parieren, das heißt abwehren, oder?
Genau. Die Parierstange, auch Kreuzstange genannt, schützt deine Hand vor den Schlägen des Gegners. Stell dir vor, jemand schlägt auf deine Klinge und sein Schwert rutscht dran entlang. Ohne Parierstange direkt in deine Finger.
Autsch, okay, die Parierstange ist definitiv wichtig.
Und das war erst der Anfang. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Parierelemente immer komplexer. Besonders seit dem 16. Jahrhundert, als die Rapiere aufkamen.
Wie meinst du das?
Da gab's plötzlich nicht mehr nur die einfache Kreuzstange. Die Schmiede entwickelten Parierbügel, Parierringe, ganze Parierkörbe. Manche Rapiere sahen aus wie kleine Käfige um den Griff.
Wie bei einem Fechtdegen.
Richtig, das ist der direkte Nachfahre. Diese ganzen Parierelemente kamen in unglaublich vielen Formen und Kombinationen vor.
Das muss ja ein Riesenaufwand gewesen sein für die Schmiede.
Enormer Aufwand. Und jede Form hatte ihre Vor- und Nachteile. Ein einfacher Parierbügel schützt anders als ein kompletter Korb.
Anders wie?
Der Bügel ist leichter und beweglicher, aber bietet weniger Schutz. Der Korb schützt perfekt, macht das Schwert aber schwerer und, wie sage ich's, sperriger in engen Situationen.
Ah, so wie bei modernen Schutzhelmen. Mehr Schutz bedeutet oft weniger Beweglichkeit.
Wieder ein super Vergleich. Genau dieses Abwägen mussten die Kämpfer damals auch machen.
Aber wie wurde das alles am Griff befestigt? Du hattest ja vorhin die Angel erwähnt.
Richtig. Die Angel verläuft durch den ganzen Griff bis zum Knauf. Die hölzernen Griffe wurden oft direkt auf die heiße Angel aufgebrannt. Stell dir den Geruch vor.
Brennendes Holz und heißes Metall. Das muss ordentlich gestunken haben.
Vermutlich. Manche Schwerter hatten auch Griffe aus zwei Griffschalen, die auf der Angel zusammengefügt wurden.
Wie zwei Hälften, die zusammengeklebt werden?
Nicht geklebt, eher zusammengepresst und dann fixiert. Die Angel hält das Ganze zusammen, genau wie wir es am Anfang besprochen haben.
Das ist ja alles miteinander verbunden. Angel, Griff, Knauf, Parierstange, alles muss perfekt zusammenpassen.
Exakt. Ein Schwert ist wirklich ein Gesamtsystem. Jeder Teil beeinflusst die anderen. Die Balance, die Stabilität, der Schutz, alles hängt zusammen.
Kein Wunder, dass ein gutes Schwert so wertvoll war.
Und das war noch bevor der Schwertfeger ins Spiel kam. Der hat nämlich aus der rohen, geschmiedeten Klinge erst das gemacht, was wir heute als fertiges Schwert kennen. So, jetzt wird's richtig interessant. Wir haben Klinge und Heft, aber daraus wird noch kein fertiges Schwert. Dafür brauchten sie im Mittelalter einen Spezialisten.
Einen Spezialisten? War der Schmied nicht gut genug?
Doch, aber im Spätmittelalter wurde das Handwerk immer spezialisierter. Der Schmied machte die grobe Arbeit, die Klinge formen, die Angel schmieden. Aber dann kam der Schwertfeger.
Schwertfeger? Das klingt nach Kehren.
Fegen im Sinne von schleifen und polieren. Der Schwertfeger war quasi der Feinschleifer. Er machte aus der rohen Klinge ein scharfes, kampftaugliches Schwert.
Aha, Arbeitsteilung wie heute auch.
Genau, und beim Schwertfegen passierte etwas sehr Wichtiges. Die Schneide bekam ihre finale Form. Und da wird's physikalisch interessant.
Physikalisch?
Die Schneide lässt sich nämlich aufteilen in Stärke und Schwäche. Stärke ist der Teil zwischen Heft und Klingenmitte. Schwäche der Teil zwischen Mitte und Spitze, dem Ort.
Stärke und Schwäche, das hat was mit Kraft zu tun?
Hebelwirkung. Stell dir vor, du schlägst zu. Nahe dem Heft, also in der Stärke, ist die Hebelwirkung viel größer als an der Spitze.
Ah, wie bei einem Hebel. Je länger der Arm, desto mehr Kraft.
Richtig. Deswegen nennt man's Stärke und Schwäche. hat nichts mit der Materialqualität zu tun, sondern rein mit der Physik.
Das ist ja wie bei der Angel, die du vorhin erklärt hast. Auch da ging es um Belastung und wo die Kräfte wirken.
Perfekte Verbindung. Alles am Schwert hängt mit Kräften und Belastungen zusammen. Aber es gibt noch einen besonderen Teil der Klinge, das Ricasso.
Curator? Noch nie gehört.
Das ist der stumpfe Teil direkt am Heft. Besonders bei mächtigen Schwertern wie Bastardschwertern oder Zweihändern.
Stumpf. Wozu ist der gut?
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Stell dir vor, du kämpfst mit einem Zweihänder. Riesiges, schweres Ding. Manchmal brauchst du mehr Kontrolle, besonders in engen Situationen. Da kannst du das Ricasso als zweiten Griff nutzen. Greifst die Klinge weiter vorne.
Das ist ja wie bei modernen Werkzeugen, wo man manchmal näher am Kopf greift für mehr Präzision.
Genau das Prinzip. Mehr am Wirkungsort gleich mehr Kontrolle, weniger Kraft.
Clever. Die haben wirklich an alles gedacht.
Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsmythos. Du kennst bestimmt Filme, wo jemand sagt, die Blutrinne am Schwert ist dazu da, dass das Blut abfließt.
Oh ja, das habe ich schon oft gehört.
Kompletter Quatsch. Diese langen Rillen auf der Klinge heißen Hohlkehlen und sie haben rein gar nichts mit Blut zu tun.
Wirklich? Aber wofür sind sie dann?
Stabilität und Gewicht. Die Hohlkehlen machen die Klinge leichter, ohne die Stabilität zu verlieren. Wie ein I-Träger im Bauwesen.
Das ist ja genial. Also praktisch das Gegenteil von dem, was alle denken.
Absolut. Und der Begriff Blutrinne ist pure Hollywood-Fantasie. Hohlkehlen sind Ingenieurskunst, keine blutige Funktionalität.
Das muss ich allen erzählen. Wie viele Leute glauben wohl an den Blutrinnen-Mythos?
Vermutlich die meisten. Der Mythos hält sich hartnäckiger als die Fakten.
Aber warum glauben das so viele?
Klingt dramatischer, vermute ich. Hohlkehle zur Gewichtsreduktion ist nicht so spannend wie Blutrinne für besseren Abfluss.
Stimmt, das zweite klingt definitiv fühlreifer.
Aber tatsächlich ist die echte Funktion viel faszinierender. Stell dir vor, du nimmst Material weg und machst die Klinge dabei stabiler.
Das ist ja wie bei modernen Leichtbautechniken.
Exakt. Mittelalterliche Ingenieure waren ihrer Zeit oft voraus. Sie verstanden diese Prinzipien schon vor Jahrhunderten.
Und der Schwertfeger musste das alles perfekt hinbekommen. Eine falsche Bewegung beim Schleifen.
Und Monate Arbeit des Schmieds waren dahin. Der Schwertfeger war wirklich der Künstler im Team. Präzision auf den Millimeter.
Wie haben die das ohne moderne Maschinen so genau hinbekommen?
Jahrelange Erfahrung, ruhige Hand und ein unglaubliches Gefühl für das Material. Was heute Maschinen machen, haben sie mit purer Handwerkskunst geschafft.
Wahnsinn. Und am Ende hatten sie ein perfekt ausbalanciertes, scharfes Schwert.
Genau. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Denn dann musste das Schwert auch sicher aufbewahrt werden. So, nach all der Geschichte kommen wir zu heute. Denn Schwerter werden ja noch immer hergestellt, nur mit einem wichtigen Unterschied.
Du meinst für Reenactment und Schaukampf?
Genau. Moderne Schaukampfschwerter sind detailgetreue Repliken von echten Mittelalterschwertern. Aber sie haben zwei entscheidende Unterschiede. Keine scharfe Schneide und einen abgerundeten Ort.
Das ist clever. Sehen aus wie echte, sind aber sicher.
Die Unterschiede sind kaum erkennbar, aber sie retten buchstäblich Leben. Im Schaukampf will niemand verletzt werden.
Und da kommt Battle Merchant ins Spiel, oder? Die haben ja ein eigenes System entwickelt, um die Qualität zu bewerten.
Richtig. Battle Merchant klassifiziert ihre Schaukampfschwerter in drei Kategorien. SKA, SKB und SKC.
SK steht für Schaukampf?
Genau. Und das wichtigste Kriterium dabei ist, war es die Härte der Klinge oder?
Die Härte. Das macht Sinn. Härtere Klingen halten mehr aus.
Danke. Genau. Der Härtegrad entscheidet. Je härter die Klinge, desto mehr hält das Schwert aus und desto kleiner ist das Risiko von Schaden.
Das ist wie bei der Angel, die du am Anfang erklärt hattest. Auch da ging es um Belastung im Kampf.
Absolut. Auch bei Schaukampfschwertern müssen alle Teile zusammenhalten. Die Angel muss stabil sein, die Balance stimmen, Die Klinge darf nicht splittern.
Und für jemanden, der anfangen will, welche Klasse würdest du empfehlen?
Das kommt drauf an. Battle Merchant hat ja detaillierte Richtlinien dafür. Aber generell gilt, intensiver Schaukampf braucht härtere Klingen.
Macht Sinn. Und dann braucht man noch eine Scheide, oder?
Richtig. Die Schwertscheide hat auch ihre eigenen Feinheiten. An der Spitze sitzt das Ortblech. Das verstärkt und schützt.
Und am anderen Ende?
Das Mundblech. Das verstärkt die Öffnung der Scheide. Oft sind da auch Ösen dran, um das Schwert am Gürtel zu befestigen.
Selbst bei der Scheide haben sie an alles gedacht.
Das ist das Faszinierende. Ob historisch oder modern, die Grundprinzipien bleiben gleich. Stabilität, Balance, Sicherheit.
Und heute können wir das alles nachvollziehen, ohne uns Sorgen um echte Kampfverletzungen machen zu müssen.
Genau. Die historischen Techniken leben weiter. Nur sicherer und zugänglicher.
Das war wirklich spannend. Von der Angel bis zur Scheide, ein Schwert ist viel komplexer, als man denkt.
Und das nächste Mal, wenn jemand von Blutrinnen redet,
können wir sie über Hohlkehlen aufklären.
Perfekt. Das war Schwertanatomie bei Battle Merchant. Wir liefern Geschichte. Danke fürs Zuhören. Bei Battle Merchant findet ihr übrigens Schwerter aller Epochen, vom frühmittelalterlichen Wikingerschwert bis zum Renaissance-Rapier, alle mit den beschriebenen Details.
Und falls ihr Fragen habt oder selbst ins Reenactment einsteigen wollt, die Community hilft gerne weiter.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.